Hallo?
Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit
Siegfried Stöpke.
Viel Spaß!
Hi und ein herzliches Willkommen zur Folge 8 von Die Sendung mit der Metrik. Heute wird es mal ein bisschen nerdiger und für den einen oder anderen wird euch das Interview vielleicht wie ein Blick in die Zukunft erscheinen. Ich und mein Gast Siegfried Stöpke werden über Real-Time-Marketing sprechen und dabei werden wir genau hinschauen, wie ein Tool wie Google Analytics dort eine zentrale Rolle einnehmen kann. Siegi hat da wirklich eine Menge rund um das große Thema Real-Time-Marketing zu erzählen und er und seine Agentur E-Dialog in Österreich haben sicherlich eine ganze Menge Erfahrung damit. Das könnt ihr mit Sicherheit auch gleich hören. Ich stelle ihn euch gleich vor. Er wird uns unter anderem verraten, was mit den Daten alles gesteuert werden kann, warum wir keine Online-Marketer, sondern Digital-Marketer sind, wie ihr ans Real-Time-Marketing herangehen könnt, warum ihr keine Angst davor haben müsst, auch wenn es ein komplexes Thema ist und warum online die Schnellen und Intelligenten gewinnen und nicht unbedingt die Großen. Ganz wichtig, Siegi hat für euch als Podcast-Hörer passend zum Thema einen Promocode für die Konferenz Programmaticon vom 18. bis 20. Oktober ausgegeben. Also maximal könnt ihr da ganze 3 Tage teilnehmen. Der Code dafür lautet DSMDM-20, also DSMDM-20. Und der gibt euch bis Ende September 20% runter vor dem Late-Bird-Preis. Also da solltet ihr echt zuschlagen. Wenn euch das Thema vor allen Dingen genauso interessiert wie mich, dann auf jeden Fall. Das Line-up der Konferenz ist also wirklich klasse. Schaut es euch mal an auf der Seite. Und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für euer vieles Feedback. Ich bekomme immer mal wieder Themenvorschläge und weiß jetzt schon genau, dass ich im kommenden Jahr sicher nicht unter Themenmangel leiden werde. Prioritäten stehen allerdings noch nicht fest. Das heißt, wenn ihr jetzt ein schönes Thema für mich habt, immer mal her damit oder ein Interviewpartner, der euch am Herzen liegt. Und das finde ich einfach klasse. Fühlt sich jetzt schon so ein bisschen an wie eine kleine, feine Web-Analyse-Familie. Ja, aber ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. So, jetzt aber viel Spaß heute. Ich stelle euch den Siegi jetzt mal vor. Man kann im deutschsprachigen Raum nicht lange nach Agenturen suchen, die sich mit Digitalanalyse intensiv und in aller Breite auseinandersetzen, ohne dabei auf E-Dialog zu stoßen. Mein heutiger Gast ist schon sehr lange im Online-Marketing dabei. Ich möchte schon Urgestein sagen und hat diese Agentur gegründet. Und ansonsten ist er ebenfalls sehr umtriebig, nicht nur was so Leistungen rund um das große Digitalanalyse-Thema angeht, sondern auch was Präsenz im bildenden Sektor betrifft. Er ist zum Beispiel auch als Country Manager der Digital Analytics Association in Österreich tätig, ja, und zeigt damit auch letztendlich, wie viel ihm darin liegt, das Wissen über Analytics in der Welt auch zu verbreiten. Und irgendwann hat er auch wohl gemerkt, dass es nicht die schlechteste Idee ist, dafür auch Konferenzen ins Leben zu rufen. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal ganz kurz. Und er ist eben auch auf diversen Konferenzen nicht nur als Veranstalter, sondern spricht auch auf anderen Konferenzen zu diesem Thema. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir beide gleich ein sehr schönes, denke ich mal, aber auch gleichzeitig sehr fortschrittliches Thema in der Digitalanalyse besprechen. Es geht um Analytics als Schaltzentrale im Real-Time-Marketing. Und wenn es einen Experten derzeit dazu gibt, dann sicherlich ihn. Denn er und seine Agentur sind, ich würde es mal so sagen, vielleicht Vorreiter rund um vieles, was Performance, Programmatic, Advertising und auch ansonsten Digitalanalyse angeht. Und deswegen freue ich mich sehr darauf. Ich sage Servus nach Österreich und begrüße Siegfried Stöpke.
Servus Mike, freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast und wir auch sehr schnell ein spannendes Thema gefunden haben, über das wir
plaudern können. Das ging ja wirklich sehr schnell, ne? Also, ja. Du bist ja auch im Moment sehr umtriebig zu diesem Thema und ihr habt ja auch einiges in Vorbereitung, können wir gleich nochmal kurz zu sprechen. Ich finde es auf jeden Fall immer spannend, auch so ein bisschen erstmal zu erfahren, so was dich überhaupt in die Webanalyse gebracht hat. Und ja, deswegen auch gleich meine erste Frage, wie kamst du so zur Webanalyse und wie hat sich das so entwickelt bei dir?
Das ist lustig. Das Erste, womit wir konfrontiert waren, waren ja diese unsäglichen Logfile-Analysen, die da in der Nacht gelaufen sind. Da hast du am nächsten Tag sehr bunte Graphen gehabt, die letztlich nichtssagend waren. Und ich kann mich noch erinnern, einer der Metriken, und jetzt hätten wir auch das Wort Metrik heute schon verbraten, und damit den Namen der Sendung auch Rechnung getragen, war übertragene Kilobyte pro Stunde.
Ach Gott.
Naja, klar, das war von Technikern für Techniker. Und da sieht man auch, wie weit das von Marketing entfernt war.
Ja.
Und die Marketer haben sich gefreut, na, so viele Hits hatten wir gestern und wussten nicht, was ein Hit ist. Ja, und da war natürlich jeder Aufruf von einem HTML-File, von einem GIF, von was auch immer. Jetzt wollte ich sagen CSS, aber CSS gab es damals noch nicht. Das war HTML 3.0. Also wirklich nichts sagen. Trotzdem, das war das Einzige, an dem wir uns festhalten konnten. Und allerdings war von früh klar, eigentlich fand ich E-Mail-Marketing einer der ersten Kanäle, wo man wirklich mit Daten arbeiten konnte. Du hattest als erstes dort Öffnungsraten, Bounce-Rates, Klickraten, konntest das segmentieren. Und das war, ist super faszinierend, wie ich übrigens E-Mail immer noch einen der sensationellsten Kanäle finde, die wir digital haben. Ja, und die Firmen, mit denen ich angefangen habe, die gibt es alle nicht mehr. Das war zum Beispiel Website Story, die dann von Omniture übernommen wurden, die dann von Adobe übernommen wurden. Und dann kam, aber mittlerweile ist ja Google Analytics auch schon 11 Jahre alt und davor war es ja,
Urchin.
Urchin, danke. Mit U wusste ich. Urchin. Ja. Und wir waren in der ersten Runde dabei, was mich sehr freut. Und das wissen wir alle, es war die Demokratisierung von Webanalyse. Und ja, das ist so ganz kurz, wie ich dazu kam.
Ja, das ist auf jeden Fall mal eine lange Story schon. Ja, ich habe es ja auch eben schon gesagt, du bist sowas wie ein Urgestein, du bist ja wirklich schon ein paar Jahre dabei. Insbesondere jetzt so dieses letzte große Thema, das du aktuell jetzt gerade behandelst, eben die ganze Welt rund um Digitalanalyse, das beschäftigt dich ja im Prinzip täglich. Ne? Also was habt ihr euch denn bei eDialog so auf die Fahne geschrieben? Was ist denn eure Mission?
Der Trend geht ganz klar zu Data-Driven Advertising. Und wenn ich das so provokant einmal sagen kann, in Wirklichkeit hat ja nie sich irgendjemand für Digital Analytics interessiert. Es waren ja nur wir Geeks, die das echt cool fanden. Und ich kann mich erinnern, in Anfangszeiten, ich dachte, ich bin jetzt echt der Heilsbringer, wenn ich zu Unternehmen gehe und sage, hey, ich kann messen, was eure Marketingmaßnahmen bringen. Ist das nicht super? Und die haben nie zurückgerufen. Die wollten das nicht wissen. Und auch heute ist es so, ist immer noch Change Management und unangenehm. Nur wir haben jetzt einen riesigen, riesigen Vorteil, der sich so die letzten 2-3 Jahre herauskristallisiert. Die Unternehmen, die Webanalyse gut betreiben, kapieren langsam, dass das die besten First-Party-Daten sind, die es überhaupt nur irgendwie gibt. Und dass es nicht nur ist, um Reports zu erzeugen und die Reports womöglich auszudrucken und irgendwem hinzulegen, sondern dass das vitale Daten sind, die wir für Targeting nutzen können. Und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch. Und dieser Change ist das, was jetzt, wo wirklich sich die Früchte dann ernten lassen von der Arbeit, die davor geschehen ist. Und das ist das, was gerade richtig Freude macht. Und da geht auch so die Reise und das ist so unser Hauptbeschäftigungspunkt im Moment.
Ja, das ist mal eine sehr lange Reise, die wir da insgesamt vor uns haben, ja. Habe ich immer das Gefühl. Also es fing ja so an mit, ich sag mal, einigen Größeren, die mal überlegt haben, ob das nicht eine gute Idee ist, ne? Also groß Enterprise-Level, sage ich jetzt mal. Und das setzt sich jetzt so langsam aber sicher in den Mittelstand fort und dann irgendwann wird es sicherlich auch bei den kleinen Unternehmen, ich sag mal, in der Breite vielleicht auch stattfinden, je nachdem, welche Möglichkeiten bis dahin auch softwareseitig geschaffen werden können, denke ich mal. Aber da haben wir wirklich noch einiges vor uns, bevor das wirklich ganz, ganz breites Thema wird, behaupte ich. Und ja, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich denke, uns beiden ähnlich viel.
Ja.
Ich habe eben auch die Konferenzen angedeutet, in denen du ja stark verstrickt bist. Also als Beispiel nenne ich jetzt mal die Google Analytics-Konferenz, die ja einmal im Jahr stattfindet im schönen Wien.
Ja.
Und wird ja auch nächstes Jahr wieder stattfinden, richtig?
Genau, wir haben schon sogar ein Save the Date rausgegeben. Und das soll
sehr schön
stattfinden von 18. bis 20. April. Wieder im Schloss Schönbrunn und das ist ja immer, das kennst du noch gar nicht, die Location, gell Mike?
Doch, da war ich schon, ja.
Ah,
da
cool.
War ich schon. Doch, genau, ich glaube vorletztes Jahr war ich da. Ja genau, vorletztes Jahr müsste das gewesen sein. Da war das auch im Schloss Schönbrunn, oder?
Ah ja, das ist wunderbar. Und damit punkten wir natürlich mit den historischen Reizen von Wien und dem Content auf der Konferenz.
Ja, das ist wunderschön. Also ich liebe Wien. Also ich war auch privat schon mehrmals da und das ist einfach eine tolle Stadt und ich kann echt nur jedem empfehlen, vielleicht nicht morgens in den Flieger zu steigen, dorthin zu fahren, sondern vielleicht schon am Tag vorher und sich die Stadt einfach mal anzuschauen. Das lohnt sich definitiv. Und ihr habt auch noch eine andere Konferenz und die nähert sich dann schon so ein bisschen unserem Thema, was heute unser Kernthema ist. Ne? Das ist ja die Programmaticon.
Genau.
Die findet ja ebenfalls auch statt, ne? Im Oktober, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ganz genau. Wir hatten, also letztes Jahr im Frühjahr hatte ich die spontane Idee, es bräuchte doch hier noch eine weitere Konferenz, die sich speziell mit diesen Themen auseinandersetzt. Und das war wirklich sehr spontan, aber das Programm stand innerhalb von 48 Stunden. Die Partner, die Speaker haben sofort zugesagt. Location war sofort verfügbar und wir haben wirklich innerhalb von 6 Monaten die erste Version letztes Jahr rausgestampft. Und es war ein voller Erfolg, das Feedback war toll. Und wenn etwas so gut anläuft, dann haben wir es natürlich sofort in die Verlängerung gegeben. Und heuer findet sie statt vom 18. bis 20. Oktober. Wir haben diesmal schon eine größere Location gewählt, weil ich denke, dass das noch viel mehr Leute interessiert. Auch heuer war das Programm sehr, sehr schnell voll. Wir kriegen jetzt immer noch Speaker-Anfragen, wir sind aber schon voll mit dem Programm, mehrere Tracks parallel. Und ja, und ich denke, hier bringen wir genau das zusammen, was du ansprichst, nämlich Daten, die dann tatsächlich nicht nur Insights bringen, sondern auch steuern. Und ich glaube, das ist so, da ernten wir tatsächlich die Früchte von unserer Arbeit.
Ja, dann lass uns doch mal darüber sprechen. Also wir wollen heute als Oberthema ja haben Analytics als Schaltzentrale im Realtime-Marketing. Jetzt müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen ausholen. Was genau meinen wir eigentlich mit Realtime-Marketing? Was verstehst du darunter?
Ja, ich würde fast gerne das ein bisschen breiter setzen und nicht nur Realtime, sondern überhaupt im Digital Marketing sehen. Bei Realtime Marketing meinen wir, wenn wir das formell definieren, alle Maßnahmen, wo wir in Echtzeit entscheiden können, ob wir diesen einen Single-User mit den einen Single-Impression jetzt erreichen wollen oder auch nicht. Und wenn wir ihn erreichen wollen, und da geht es meistens um Banner oder Video-Advertising, welchen Preis wir bereit sind, für diese Impression zu zahlen, wie wertvoll also dieser User unserer Einschätzung nach ist und dann auch, welche Botschaft jetzt genau die richtige wäre für diesen User. Das heißt, es ist eigentlich so der Wunschtraum jedes Marketers, dass er erkennt, wer ist der User, wo steht er im Funnel und was biete ich ihm daher jetzt an und wie viel kann ich dafür jetzt zahlen. Da sprechen wir ganz klar über den Bereich Realtime-Bidding, geht eben über sogenannte Demand-Side-Plattforms, da wird die Werbung in Echtzeit eingekauft und eben wirklich auf Single-Impression-Basis und nicht mehr, ich kaufe 100.000 Impressions auf Plattform A am Tag X. Das ist so der eine Kanal, was schon länger ginge und nicht so oft genutzt wird, ist aber auch die Verknüpfung zum Beispiel mit SEA, mit AdWords. Dort können wir es zum Beispiel in der optimalen Steuerung von Remarketing nutzen, dass wir andere Gebotsstrategien fahren, je nachdem, wo in dem Funnel der User entdeckt wird. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von Realtime, können wir auch gehen in andere digitale Kanäle, wie zum Beispiel Digital Out of Home. Wir können beispielsweise unsere Webanalyse Insights und Daten nutzen, um automatisiert dann die Botschaften anzupassen, die zum Beispiel auf den digitalen Litfaßsäulen in der Stadt platziert sind oder an Flughäfen platziert sind. Das wächst ja immer mehr zusammen und das ist ja das Spannende an unserem Berufsfeld. Ich habe heute noch ein paar Mal Webanalyse gesagt. In Wirklichkeit ist es Digital Analytics. Wir sind auch keine Online-Marketer mehr, sondern Digital-Marketer. Und immer mehr Kanäle werden digital. In den nordischen Ländern kann man zum Beispiel schon Printwerbung programmatisch einkaufen, das heißt, wo die Buchung der Werbung über Computer automatisiert abläuft. Auch hier ist wieder Digital Analytics gefragt, um zu entscheiden, wie wertvoll ist mir jetzt eine Präsenz auf welcher Plattform mit welcher Botschaft.
Wenn ich jetzt so in die breite Masse mal sprechen sollte und sagen würde, das ist eure Möglichkeit, liebe Unternehmen, richtig nah an Kunden ranzukommen und auch, ich sag mal, auf sehr schnellem Wege auf Dinge zu reagieren, die bei euch passieren, auf der Website oder wo auch immer sie gerade gemessen werden, dann würden jetzt wahrscheinlich alle aufstehen und sagen, ja, das möchte ich gerne haben, aber man muss ja ein bisschen was dafür tun, dass man das überhaupt schaffen kann. Natürlich auch so ein bisschen die Frage, worauf kommt es denn dabei überhaupt an? Ja, also was braucht es, um damit durchstarten zu können?
Wie immer ein Konzept. Also einfach so ins Blaue drauf los, da kann man zwar die ersten Erfolge machen, aber wenn es dann ein bisschen professioneller werden soll, zahlt es sich wirklich aus, in die Konzeption zu gehen. Ja, das bedeutet Workshops, ja, das bedeutet auch Dokumentation, Reviews, dann saubere Implementierung und dann einen Plan haben, den man verfolgt, wo man Hypothesen bildet, die man entweder verifiziert oder falsifiziert. Und das ist das Schöne, Spannende, dabei ständig dazulernt. Also aufs Geratewohl wird das nichts werden. Es braucht dann auch ein oder 2 Tage dazu. Man wird tatsächlich belohnt von einer größeren Effizienz, egal ob ich jetzt oben in der Awareness-Stufe bin oder ganz unten dann in der Performance-Stufe vom Funnel.
Das betrifft also im Endeffekt alle Kanäle, oder? Also das geht ja los bei CPC, das überträgt sich dann wahrscheinlich auch in Social Media, kann dann wahrscheinlich auch bis zum Support letztendlich auch durchgereicht werden, diese Daten, oder?
Und ganz genau, ich würde sogar nicht nur sagen Multi-Channel, sondern dann auch Omni-Channel und rausgehend aus digital. Denn unsere Kunden erwarten von uns, dass wir auch ihre Daten vom Point of Sale in Digital Analytics integrieren, dass wir nachweisen, welche Maßnahme hat uns denn jetzt mehr Offline-Revenue generiert. Und hier sprechen wir dann auch nicht nur von digitalen Maßnahmen, sondern auch durchaus klassischen Maßnahmen wie Flugblättern zum Beispiel. Das wächst tatsächlich immer stärker zusammen. Bei manchen dieser Journeys können wir einzelne Journeys tatsächlich direkt abbilden und manche muss man eben heute noch durch Korrelationsanalysen dann nachweisen. Mhm. Aber so wird es halt jeden Tag besser oder jedes Monat oder jedes Quartal. Und letztens war ich auf einem Podium und mein Appell an das Auditorium war, Leute, wer glaubt, es wird einfacher, es wird nicht einfacher. Es wird komplexer, ist überhaupt keine Frage, aber auch mächtiger. Deine Botschaft davor habe im Gespräch, ich soll die Leute hier nicht frustrieren. Ich will sie nicht frustrieren mit dieser Aussage, ich will ein realistisches Bild vermitteln. Also so die Vision, dass der Computer dann alles eh selber macht, sehe ich gar nicht. Ich sehe, dass es Profis braucht, die diese super tollen Algorithmen so füttern, dass geniale Kampagnen rauskommen. Und also hier sind Menschen gefragt.
Das klingt für mich immer nach so einem irren Aufwand. Das heißt also, irgendwer kommt jetzt mal zu euch und sagt, so, wir würden gerne ins Real-Time-Marketing einsteigen. Und dann sind da plötzlich so 20 Manntage, bevor man mal die erste Anzeige draußen hat. So klingt das für mich von außen, weil es so komplex klingt. Ja, also ich selber muss ja gestehen, mit Real-Time-Marketing habe ich mich bisher nicht intensiver auseinandersetzen müssen oder können. Ich finde das Thema hochgradig spannend, aber ich denke halt auch, was erwarten Kunden oder wie schnell kann sowas überhaupt ablaufen auf Agenturseite?
Oh, das hängt von der Komplexität und der Größe des Kunden ab. Also man kann sehr schnell starten, weil die ersten First-Party-Daten sammle ich ja letztlich mit dem Remarketing-Pixel von Google AdWords oder dem Facebook-Pixel. Wenn ich das richtig aufsetze und eine Strategie dahinter habe, dann ist schon einmal einiges gesetzt. Das darf ich schon nicht vernachlässigen und damit habe ich ja sehr schnelles Time-to-Market. Und wenn ich das gut mache, bin ich schon besser als viele andere. Wenn ich allerdings Multi-Channel bin, wenn ich viele Produktsortimente habe, unterschiedlichste Touchpoints, dann hat man schon eine größere Reise vor sich, bis schrittweise immer mehr integriert ist. Und es ist ja nicht so, dass man erwartet, dass in 3 Monaten alles Turnkey-Lösung und dann läuft das 5 Jahre, sondern man arbeitet sich ja phasenweise voran. So, was ist die erste Phase? Was muss das? Ist das Must-Have in der ersten Phase? Und was schauen wir uns dann in späteren Phasen dann dazu an?
Welche Daten zapft ihr denn dabei an? Also du hast gerade schon zum Beispiel davon gesprochen, Facebook-Pixel oder das Remarketing-Tag von AdWords zu nutzen. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr, was ihr anzapft, oder?
Grundsätzlich, wenn wir jetzt so in der Diktion von Programmatic Marketing bleiben, sprechen wir von First-Party, Second-Party und Third-Party-Daten. First Party, grob gesagt, ist alles, was der Website-Betreiber selbst sammelt und zur Verfügung hat. Das ist sowohl Digital Analytics, aber auch zum Beispiel Data Warehouse-Informationen, CRM-Informationen, Purchase-Informationen aus dem Point of Sale zum Beispiel. Alles das sind First Party-Daten. Wenn ich jetzt einen isolierten Online-Kanal habe, der nicht spricht mit meinen Offline-Daten, habe ich ein bisschen eingeschränktere Sicht. Wir haben aber auch Kunden, da synken sich die Web-Analyse-Daten mit dem Data Warehouse und wir kriegen jede Nacht zum Beispiel Churn Probabilities aus deren Business Intelligence System zurückgespielt in die Web-Analyse. Das heißt, ich weiß dann auch, wenn jemand das nächste Mal auf die Website kommt, das ist ein stabiler Kunde oder nein, da habe ich jetzt Gefahr, dass der in den nächsten Tagen vielleicht kündigt. Wenn ich das in einem Analysesystem habe, dann kann ich erstens schon einmal anders segmentieren. Wie kommen die Leute typischerweise, die eine hohe Churn-Probability haben, wie oft kommen die und so fort. Und wenn ich sie aber in meinen Systemen habe, kann ich das auch für Targeting nutzen. Also das sind sehr, sehr wertvolle First-Party-Daten. Und es ist tatsächlich so, Kunden, die saubere First-Party-Daten haben, mit denen schaffen wir die erfolgreichsten Kampagnen. Das haben nicht alle. Und wie gesagt, ein gutes Facebook und AdWords Pixel ist schon eine gute Basis, wenn ich es ordentlich nutze. Aber dann Anreicherung ist der Key.
Wenn, also jetzt sind wir quasi schon richtig im Kernthema. Wie hilft Google Analytics oder ein anderes Analytics-System dabei, als Schaltzentrale so etwas zu managen? Also du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, die Daten aus CRM-Systemen und so weiter auch zurückzuspielen an Analytics.
Ja.
Das rechtfertigt ja letztendlich auch so eine Schaltzentralenrolle. Es geht dabei aber nach wie vor im Wesentlichen um Advertising oder sprechen wir zum Beispiel auch von Personalisierung auf der Website?
Jetzt nimmst du alles schon vorweg. Also, wenn wir mal von Offsite sprechen, das heißt von Advertising. Und jetzt haben wir den einen Fall, den du angesprochen hast, Google Analytics. Wenn ich Google Analytics habe, dann habe ich den ersten Steuerungskanal zurück in Google AdWords. Ich kann hier Audiences in Analytics bilden, im Segmentbilder und die dann pushen in mein AdWords-System und dort für Remarketing-Steuerung nutzen. Das ist so die kleinere Variante. Und wenn ich etwas mehr machen will, dann kann ich auf Analytics 360 gehen und das dann mit dem Double-Click-System verknüpfen. Das ist so der große Bruder von sowohl Analytics als auch von AdWords. Und da kann ich dann noch viel mehr Daten anreichern und feinere Kampagnen ausspielen mit einer größeren Reichweite und habe wesentlich mehr PS hinter dem Ganzen, als wenn ich jetzt nur das freie Analytics mit AdWords verknüpfe, wo aber auch schon extrem viel geht. Variante B ist, wenn du jetzt nicht in der Google-Welt zu Hause bist, dass man dann mit einer DMP arbeitet, das heißt Data Management Plattform, die letztlich auch Daten sammelt und die dann anreichern kann, dass wir Segmente verschneiden können und die für Targeting nutzen. Das heißt, Anfang unserer Beratungsarbeit ist immer zu schauen, was hat der Kunde, welcher Weg wäre für ihn der idealste, ist er jetzt in der Google-Welt zu Hause, ist er in einer anderen Welt zu Hause. Aber man kann diese Wege mit verschiedenen Tools beschreiten, wie so immer.
Das heißt, letztendlich kommt es auch nicht unbedingt auf das eine Tool an, sondern eben auf wahrscheinlich eine Mischung aus Tools. Also ihr nutzt auf der einen Seite dann eben das Web Analytics Tool, um beispielsweise Daten zurückzuspielen. Aber ihr werdet ja auch, ich sag mal, außerhalb dieser Systeme dann diese Daten verarbeiten, nehme ich an, oder? Was nutzt ihr da so?
Na, kommt drauf an, weil der Kunde hat ja immer schon recht viel, also in den meisten Fällen. Wir sprechen dort immer mit den Leuten, die das Data Warehouse zum Beispiel betreuen, wenn es da was gibt. Sehr spannend, wenn wir jetzt wieder von der Google-Welt sprechen, ist es natürlich, die Rohdaten zu verarbeiten und hier ist BigQuery natürlich das Tool der Wahl. Was viele nicht wissen, ist, im normalen Analytics sind ja die Customer Journey Analysen auf ein Loopback-Window von 90 Tagen beschränkt. Das heißt, ich sehe Customer Journeys von bis zu 90 Tagen. Was darüber hinausgeht, ist in dem Rahmen nicht möglich, weil es einfach so viel Rechenpower braucht. Viele unserer Kunden haben längere Customer Journeys oder ich will wissen, wie die Wiederkaufrate ist über längere Zeiträume hinweg. Da nutzen wir dann zum Beispiel BigQuery oder andere Segmentierungen. Manchmal gibt es Verknüpfungen auch mit dem CRM-System. Ja. Ein Thema, das du vorher noch angesprochen hast, ist ja auch die verschiedenen Welten. Neben Google ist Facebook vor allem sehr stark. Was da viele machen, die sind gut unterwegs in der Google-Welt, die sind auch gut unterwegs in der Facebook-Welt. Nur sind das getrennte Datensilos mit unterschiedlichen Pixels. Und jetzt kann es sein, dass du, Mike, in dem einen System erkannt wirst als Lead und im anderen System bist du aber schon Bestandskunde. Wenn du also jetzt tagsüber morgen in Facebook reinschaust, kriegst du eine New Audience Kampagne und in der Google-Welt kriegst du dann eine Retention Kampagne. Und da unterstützen wir dann die Kunden auch damit zu sagen, wie können wir diese Customer Journey synchronisieren und auch die Botschaften der Kampagnen dann synchronisiert ablaufen zu lassen.
Ja, das ist natürlich ein hochgradiger Part an Automatisierung, der da stattfindet, wo wahrscheinlich einfach nur noch Rechenmodelle dahinter stecken. Ihr habt da höchstwahrscheinlich habt ihr dafür irgendwelche vordefinierten Abläufe, die da passieren. Ihr werdet ja nicht alles immer on the scratch alles neu machen, oder? Also wie läuft das so praktisch ab? Wie läuft so eine Synchronisierung ab bei euch?
Die Synchronisierung ist gar nicht so der Aufwand, es ist eher die Arbeit der Konzeption vorher. Wo haben wir die Triggerpunkte, wo wir erkennen können, dass es derselbe User ist, in welcher Phase der User ist. Und hier erarbeiten wir mit den Kunden gemeinsam immer, welche Touchpoints haben wir, wie können wir das auf gleich bringen und was gibt es denn noch daneben Google und Facebook an anderen Silos, die wir harmonisieren wollen.
Ich meine, es reden ja alle immer so schön von digitaler Transformation. Ich behaupte, viele wissen gar nicht so richtig, welche Tiefe das ganze Thema dann haben kann. Also nicht nur, dass man dann, ich sage mal, mehr Daten generiert, sondern eben auch sich mal eigene Geschäftsmodelle auch darauf basieren lassen kann. Und ich sage mal, gerade wenn es so in dieses ganze große Thema Programmatik geht, da hat man doch wirklich auch, da kann man sich doch echte Vorteile auch nochmal rausholen gegenüber seinem Wettbewerber. Also ich sage jetzt mal, wahrscheinlich sind die Conversion Rates einfach mal deutlich besser oder sie können sich zumindest besser steigern lassen als bei anderen. Welche Erfahrungen habt ihr da so gemacht?
Jetzt hole ich ein bisschen Luft,
Ja.
weil du mit den typischen Performance-Brille jetzt gerade die Frage gestellt hast, mit Conversion Rate und so weiter. Für uns, was wir kommen auch ganz klar aus dem Performance-Eck. Wir haben früher nur das gemacht und wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, wie ich früher auf Display geschimpft habe. Also ich habe echt gesagt, das ist ja wohl Raubrittertum. Du kannst die Kampagne nicht steuern und messen kannst du sie auch nicht. Das ist ein ausgeworfenes Geld. Seitdem es Programmatic und ATB gibt, sind wir ganz tief in dieses Thema eingestiegen und auch sehr erfolgreich, weil wir können jetzt messen und steuern und das auf Einzel-Impression-Basis. Gleichzeitig sind wir damit im Funnel weiter hinaufgewandert und machen nicht mehr nur Performance, sondern sehr stark Awareness. Und wirklich die größte Herausforderung für uns ist, Kunden, die auch sehr stark in Performance sind, zu überzeugen, bitte wende keine Performance-KPIs in der Awareness-Stufe an. Und dann sagen sie mir, ja, stimmt, hast du recht. Und wenn wir dann den Report liefern, dann fragen sie mich, ja, wie ist der ROI? Ist natürlich verständlich und natürlich werfen wir auch dort das Geld nicht beim Rauchfang hinaus, sondern wir betrachten den Gesamt-ROI, also wie viel hat in Summe alles eingezahlt und sind wir hier positiv und so fort.
Es macht ja auch Sinn,
Aber
um eure Leistung auch letztendlich zu rechtfertigen. Also es
ja,
kostet nicht nur 2 Euro, denke ich.
kommt darauf an, auf welche Einheit. Die Frage ist, welche KPIs helfen uns dann im oberen Funnel? Und ich liebe einfach, wir können tatsächlich feststellen, wie lange war denn tatsächlich ein Banner sichtbar? Wurde der 30 Sekunden eingeblendet oder nur 10? Wie stark war die Interaktion mit dem Werbemittel? Bei Video geht hier noch viel mehr. In welchem Umfeld wurde es geschaltet? Welche der Botschaften hat in welchem Umfeld besser funktioniert? Und hier, jetzt kommen wir dann langsam zu den Second- und Third-Party-Daten, können wir dann auch reinschauen, welche Interessensgruppen haben sich besonders für unsere Botschaft interessiert. Wir haben für einen Kunden zum Beispiel herausgefunden, dass es eine Affinität von Audi und BMW-Fahrern zu diesem Produkt gab. Das waren vorher nicht irgendwie in der Nähe der Überlegungen, weil wir niemand, der Kunde nicht und wir nicht angenommen hätten, dass die Automarke eine Rolle spielt zu dieser Produktkategorie. Und das ist das Geniale, wir können also nachdem wir ein paar Daten gesammelt haben, so je nach Volumen, 5 Tage, 10 Tage, ex post hineinschauen, welche Audiences funktionieren besser, sprechen besser an und das schon fürs Refining, für die Optimierung von den Kampagnen-Targetings nutzen. Und hierfür nutzen wir dann nicht die First-Party-Daten, sondern die dann entweder die DMP, die DSP oder eben Analytics zur Verfügung stellt. Und da wird es dann sehr spannend, weil ich dann auch Fremddaten verknüpfen kann mit meinen Daten. Ich könnte zum Beispiel jetzt alle Baden-Württemberger targeten, die Mercedes fahren und eine Katze haben. Das wird so vielleicht dann ein sehr schmales Segment, aber hier nutzen wir Anbieter von Daten, die versuchen, das herauszufinden, das zu nutzen. Und die Frage, die dann immer kommt, ist, na, wie gut sind denn die Daten? Und meine Antwort ist immer, lass es uns herausfinden. Und das ist ein ganz einfacher AB-Test, wenn ich das Targeting dazu nehme, die Daten sind ja nicht gratis, die kosten was. Und wenn es mit diesen Daten besser funktioniert, der ROI besser ist, dann hat sich's ausgezahlt. Und wenn nicht, dann waren das keine guten Daten.
Ja, ich frage mich die ganze Zeit, was sind die Kunden, die da dafür so auf euch zukommen? Gibt es da vielleicht so, ich sag mal, so einen typischen Kunden, den du da umreißen könntest, der sagt, das sind vielleicht Unternehmen, die schon wesentlich länger mit Web-Analyse-Daten zu tun haben oder mit Digital Analytics-Daten insgesamt? Oder sind das welche, die sich jetzt gerade auf den Weg machen und sagen, komm, lass uns mal gucken, wo das obere Ende der Skala sein kann? Habt ihr einen typischen Kunden oder wie sieht der aus?
Wir haben ideale Kunden, aber nicht typische Kunden. Ich glaube auch nicht, dass man da, also unsere Kunden, die das wollen, kommen auch gar nicht aus der Digital Analytics-Ecke, sondern aus der Marketing-Ecke. Und zwar aus der Marketing-Ecke, die auch Ergebnisse vorweisen müssen. Es hat jeder schon das Schlagwort ATP gehört. Alle bieten es inzwischen an und können das angeblich schon seit 10 Jahren. Aber da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, weil es ist ein Unterschied, ob ich die letzten 10 Jahre Mediaplanung mit Excel gemacht habe oder tatsächlich mit Daten. Und Excel sind nicht Daten, da sind wir beide uns ja, glaube ich, einig. Der Marketer glaubt es aber. Und ja. Menschen, die das hinterfragen und sagen, na, was können sie wirklich targeten und naja, jetzt habe ich eine Zeile in meinem Mediaplan stehen, die heißt Programmatic oder ATP, ist es das wirklich? Nein, das ist es natürlich nicht. Und Menschen, die da ein bisschen sich mehr informiert haben und festgestellt haben, es kommt schon darauf an, wie das gehandelt wird, wie es gesteuert wird, das sind die, die anfragen. Lustige Geschichte, eine Kundin hat angerufen, also schickt mal den Mediaplan für unsere Kampagne und ich habe zurückgeschrieben, welchen, den vom ersten Tag oder den vom zweiten Tag? Weil wir gehen natürlich mit einem Konzept und mit einer Idee hinein, aber in dem Moment, wo die Kampagne feuert, können wir sie schon optimieren. Hm. Und das heißt, typischer Kunde, nein, ein Kunde, der langsam die Awareness hat und sagt, ich will wissen, was geht hier mit Daten, wie ist das, was ich bisher gemacht habe, was könnte man da vielleicht besser machen. Was wir zum Beispiel immer machen, und das ist in einem normalen Mediaplan nicht abgebildet, wir slicen jede Kampagne in die verschiedenen Stufen des Funnels. Also es gibt ganz oben den Awareness-Teil, da haben wir ganz andere Targetings, andere Botschaften, andere Platzierungen. Wir zahlen dort auch einen anderen TKP, als wenn wir in der Mitte sind beim Engagement und erst recht unten im Remarketing. Und Remarketing zeichnet sich zum Beispiel auch dadurch aus, dass wir nicht eine Remarketing-Kampagne haben, sondern hier auch viel feiner steuern, in welcher Stufe des Remarketings bist du eigentlich. Warst du gerade mal auf der Website, warst du schon 5-mal da, hattest du schon was im Warenkorb, wie viel wert war der Warenkorb, den du liegen lassen hattest und so fort. Mhm. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen.
Ja, jetzt hast du auch gerade schon angesprochen, es werden dann eben unterschiedliche Ads erstellt beispielsweise. Mhm. Die erstellt ihr, nehme ich an, also
unterschiedlich.
Oder, unterschiedlich, okay.
Also ja. Es gibt Kunden, die liefern die Werbemittel an und haben dafür Agenturen, ist wunderbar. Es gibt viele Agenturen, die es gut können. Wir haben nur ein Potenzial, dass die ersten gerade erst beginnen zu nutzen. Wir können auch Werbemittel dynamisieren. Das heißt also, die werden in Echtzeit angepasst an den User, der das Werbemittel sieht. Mhm. Und wer sich das anschauen will, kann auf die Website programmatic.net gehen. Das ist ein kleiner Hinweis. Wir führen das dort nämlich echt vor. Du kriegst so deinen kleinen Layer und das wirst du gebeten, dich zu deklarieren. Bist du jetzt Agentur oder Advertiser oder Publisher? Und natürlich speichern wir das in einem Cookie. Und wenn du dann Werbemittel später im Remarketing kriegst, werden die angepasst zum einen daran, wie du dich deklariert hast, zum anderen aber auch, in welcher Phase du bist, wie oft du schon auf der Website warst, aber auch, wo wir sind, wie nahe wir es auch schon vor der Konferenz sind und vor dem Latebird-Preis und so weiter. Und da haben wir, und auch, ich glaube, wir gehen noch auf die Geografie ein, von wo aus du diesen Banner jetzt siehst. Mhm. Da haben wir schon 4 Dimensionen, die steuern, was der Inhalt dieses Banners sein wird. Und bei 2 Dimensionen könnte ich dir noch händisch bauen, die verschiedenen Banner-Varianten. Aber wenn wir 2, 3, 4 Dimensionen haben mit 2, 3, 4 Varianten, wissen wir exponentiell, wie viele Varianten das in Summe werden. Und da nutzen wir Engines, die das aus Templates heraus dynamisch generieren. Mhm. Und das können wir auch nachweisen, um wie viel effizienter der Banner wird, wenn er auf deine Situation eingeht, wenn er dir einen Nutzen verspricht, der dich interessiert und nicht die 0815 Botschaft vermittelt.
Das ist natürlich schon, also wirklich hochgradig dynamisch. Und das setzt wahrscheinlich auch ein Stück weit Vertrauen vom Unternehmen voraus, euch da, ich sag mal so, die Zügel in die Hand zu geben und zu sagen, so, dann macht mal. Ne? Also, weil man kann wahrscheinlich als Außenstehender kaum noch so richtig nachvollziehen, was da jetzt im Hintergrund abläuft, ne? Und was auch ausgespielt wird am Ende. Du sprachst ja auch gerade exponentiell das Ganze an. Das ist, dann wird es natürlich unglaublich schwer. Aber eure Kunden müssen euch ja letztendlich vertrauen, weil es gibt ja auch nicht so viele, die sich so gut damit auskennen, oder?
Das Gegenteil ist der Fall. Die müssen nur den Konzepten und den Daten vertrauen. Weil die Konzepte stimmen wir mit ihnen ab. Das heißt, wir haben einen Reiseanbieter, da haben wir gesagt, wir dynamisieren nach Entfernung zum Flughafen. Das heißt also, wenn du jetzt in der Nähe von Frankfurt den Banner siehst, dann steht drinnen die nächsten Reisen ab Frankfurt. Wenn du in der Nähe von Köln den Banner siehst, steht die nächsten Abflüge von Köln-Bonn. Und schon hat dieselbe Werbekampagne für dich eine relevantere Botschaft. Du musst nicht irgendwo hinfliegen, um den günstigen Mallorca-Flug zu kriegen, sondern du weißt, der Flughafen ist 50 Kilometer entfernt oder nahe. Dann haben wir auch abgestimmt darauf, wie tief hast du dich denn schon interessiert? Wissen wir von dir, dass dich Spanien, Mallorca oder vielleicht sogar eine bestimmte Bucht interessieren? Und auch da gehen wir dann wieder auf dein Interesse ein. Das ist für den Kunden total transparent und Hypothesen, die wir haben, lassen sich in den Daten überprüfen. Wenn wir zum Beispiel überpersonalisieren, sehen wir, dass das vielleicht für unsere Kennzahlen nachteilig ist. Wir können dann darauf reagieren. Also es gibt fast keine bessere Transparenz. Und da sind wir schließlich an und vorher, es wird komplexer, ja, aber das bespricht man ja auch mit dem Kunden.
Für viele sieht das immer noch aus wie ein Blick in die Zukunft irgendwie. Also viele, die jetzt noch nicht mal irgendwas an Daten erheben oder ich sag mal vielleicht sich rudimentär die Seitenaufrufzahlen anschauen, für die wirkt das wahrscheinlich alles noch wie Star Trek und was man da alles machen kann.
Ja, aber die hören ja nicht deinen Podcast, oder?
Ich hoffe doch schwer irgendwann. Also meine Mission ist ja, das ganze Thema Digital Analytics und Web Analytics auch ein bisschen weiter in die Landschaft zu streuen. Dass eben, das eben nicht nur auf Enterprise-Level gehört wird, sondern eben auch deutlich darunter. Das ist so ein bisschen meine Mission, ne? Meine kleine Mission, sage ich mal, wo ich dann auf Dauer ein bisschen mehr aufklären möchte. Ne? Also ich finde das ganze Thema hochgradig spannend. Und ich behaupte mal, ich bin jetzt nicht ganz unerfahren, was solche Daten angeht. Trotzdem wirkt es für mich immer noch wie, wow, da ist ja noch richtig Luft nach oben.
Ja.
Und wie viele Leute arbeiten denn an so einer Kampagne denn letztendlich? Also,
ich würde so sagen, welche Spezialisierungen braucht es? Ne?
Ja,
das eine ist, wir brauchen jemanden, der ein Tagging- und Datenkonzept macht. Das heißt, der weiß, mit welchen Systemen arbeiten wir dann, welche Zielgruppen wollen wir unterscheiden können, wie wollen wir Segmentierungen verschneiden können, sodass wir frühzeitig die richtigen, es geht dann runter auf Tags natürlich, Tags, Attribute und so weiter, deployen. Das dann auch testen, ob die sauber drinnen sind, ob die richtigen Daten liefern. Mhm. Dann, wenn wir auch diese dynamischen Werbemittel verwenden, geht es natürlich auch in ein Storyboarding, wie soll das Werbemittel der Banner aussehen, welche Dynamisierungsebenen haben wir, wie können wir danach unterschiedliche Botschaften auswählen, der gehört dann designed, in HTML umgesetzt und in dem System programmiert. Und schließlich gibt es dann auch noch die Kampagnenmanager, die sich die Targetings überlegen, die Kampagne dann aufsetzen und dann ständig monitoren und optimieren. Und schließlich, und jetzt kommen wir dann zum nächsten großen Thema, drüber die neue Webanalyse, die immer stärker den Schwerpunkt kriegt auf Attributionsmodellierung. Das heißt, früher haben wir eher linear geschaut, wir haben Kampagne A, wie gut hat Kampagne A performt, wir hatten Kampagne B, wie gut hat Kampagne B performt und jetzt schauen wir, an welcher Stelle in der Journey hat denn was wie gut eingezahlt.
Das ist hochgradig spannend,
ja.
Also das ganze Thema Attribution ist wirklich ein Riesenthema. Ich habe dazu, der ist jetzt gerade noch nicht veröffentlicht, während wir diese Aufnahmen haben, aber ich habe dazu mit Matthias Kader ein sehr intensives Gespräch gehabt. Und das ist wirklich empfehlenswert. Wer es noch nicht gehört hat, sollte sich das anhören. Wer das Thema Attribution noch nicht verstanden hat oder wer noch nicht so genau weiß, worum es da geht und wie das enden kann, dann auf jeden Fall mal diese Podcast-Folge anhören. Das lohnt sich, definitiv.
Jetzt darf ich schon wieder teasern und wir haben einen Schwerpunkt dafür auf der Programmaticon.
Überraschung. Ah, das finde ich gut. Also, ihr bietet ja auch Trainings an dazu, weil ich könnte mir vorstellen, dass in Unternehmen, also andersrum, wenn ihr mit den Unternehmen beginnt zu arbeiten, dass da vielleicht das Verständnis für diese Sachen noch nicht da ist. Und wenn ihr eine langfristige Zusammenarbeit mit den Unternehmen anstrebt, dann wird da sicherlich auch ein bisschen Aufklärungsarbeit nötig sein. Bildet ihr da viel aus oder ist das Interesse da, sich dazu fortzubilden?
Meinst du generell Analytics oder meinst du schon speziell Attribution?
Ja, schon speziell Attribution, beziehungsweise eben auch der ganze Programmatic-Bereich.
Also ist schwierig mit einem Satz zu antworten. Attribution ist ein komplexeres Thema, als dass man sagt, mit einem Tagestraining ist das abgefackelt. Ist es nicht. Können wir damit eigentlich nur anteasern. Attribution ist ein Projekt, das wirklich Change bedeutet, wenn man das in einem Unternehmen einführt. Man muss mal schauen, die Datenqualität sicherstellen, das ist noch einmal ein Schritt weiter als ein Analytics-Projekt. Welche Kanäle haben wir? Und das Schöne ist, wir können hier mehr als nur die Online-Kanäle mit reinziehen. Und das Geniale ist, wir werden belohnt einerseits durch Algorithmen, die uns sogar empfehlen, welche Budget-Shifts wären denn sinnvoll, um mehr herauszuholen. Und auch Steuerbarkeit, das heißt, die spielen auch tatsächlich zurück in unsere Steuersysteme Empfehlungen, wie viel wir für die einzelne Impression bieten sollten. Also das ist wirklich die höhere Schule und das ist auch nicht in quasi hingestellt, eingeschaltet und dann läuft's. Das, wie du dann richtig heraus, zahlt sich dann ab einem gewissen Media-Budget aus. Wenn ich da 5.000 bis 10.000 Euro im Monat investiere, dann würde ich eher mal in der linearen Kampagnenoptimierung bleiben und da noch alles rausholen, was geht.
Ja, das klingt für mich schlüssig. Ich überlege ja auch immer, wie starten ein Unternehmen mit sowas. Also da kommt jetzt diese Überlegung, du sagtest ja auch am Anfang schon, dass es sich im Wesentlichen um Marketer handelt oder vielfach um Marketer handelt, die dann ich sag mal, das Bedürfnis entwickeln, sich das Ganze auf Datenbasis näher anzuschauen. Wie startet ihr denn mit denen? Das heißt, die kommen zu euch und dann gibt es, ich sag mal, ein Grundbedürfnis oder klärt ihr sie erstmal auf, was überhaupt möglich ist oder wie funktioniert das?
Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Da gibt es die einen, die schon gut vorinformiert sind, die wissen schon, die brauchen da was, die wissen vielleicht auch schon, auf welcher Plattform wollen sie das machen. Und wir sind ja für ein oder zwei Plattformen hier Preferred Partner, die dann schon auf einem hohen Niveau daherkommen und wissen schon, wo die Reise hingehen soll. Und wir konzipieren dann eigentlich in ihrem Umfeld, was die nächsten Schritte sind, wie die saubere Implementierung ist, wie man startet und was man davon jetzt insourced und was davon outsourced. Mit, wie du es richtig gesagt hast, auch mit Ausbildung und so fort. Es gibt andere, die wollen sich mal anhören, erzähl mir von der neuen Welt. Was gibt es denn da alles und was davon können wir denn, was macht für uns Sinn, sowohl strategisch als auch was kann unsere Organisation wie schnell verkraften? Denn das erlebe ich immer wieder, es ist tatsächlich Change Management, von dem ich hier rede. Wir verkaufen es aber nicht als Change Management. Weil man muss sich das so vorstellen, immer noch viele Unternehmen haben Jahrespläne mit Kampagnenflights, zum Beispiel Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Und das sind feste Kampagnenzeiträume. Und wenn wir als Beispiel hernehmen einen Rasenmäher, dann wüssten wir, wir sollten Leute targeten, die auch einen Rasen haben. Und die Kampagne ist meistens für das Frühjahr geplant. Aber was ist, wenn dir armer Mensch im Herbst der Rasenmäher kaputt geht? Blöderweise ist dann keine Kampagne online. Brauchst aber trotzdem einen Rasenmäher. Das heißt, der Wandel geht weg von diesem Flight-Denken hin zu einem Always-On. Sicher wird im Frühjahr mehr Rasenmäherbedarf sein und dann mehr Budget hineinfließen, aber es wird nicht automatisch abgedreht am 1. Juli. Und das erfordert einen ziemlichen Change. Und der zweite ist, den hast du vorher auch richtig adressiert, ist, ich habe nicht mehr nur ein Bild von einem Rasenmäher mit einem glücklichen Familienvater, der samstags Rasen mäht, sondern dieses Bild wird variiert nach Geschlecht, nach Alter, nach der Region. Ist es eher im bergigen Land oder ist es im Flachland? Ist es jemand, der fix einen Elektrorasenmäher will oder ist es eine Gegend, wo eher Diesel, nicht Benzinrasenmäher noch gefragt sind? Das heißt, hier auch freizugeben, dass ich nicht nur ein Sujet habe, sondern auch das auf Mikrosegmente runtergebrochen wird. Also, genau, und deine Frage war, wie Leute an uns herankommen. Ja, denen erzählen wir einfach, was geht heute und so geben eine Idee, was in Zukunft kommen wird. Und dann definiert man die ersten Schritte. Manche sagen auch, na, das ist mir zu steil, da denke ich noch einmal lieber ein Jahr nach, was okay ist, weil vielleicht entdecken die müssen noch andere Hausaufgaben machen. Die müssen vielleicht einmal Analytics-Pixel mal erweitern, weg vom Basiscode hin zu den ersten Custom Dimensions und Metrics. Und kommen dann wieder. Oder sie wissen, sie müssen einmal ihre AdWords-Kampagnen überhaupt auf Vordermann kriegen. Da haben sie schon so ein Potenzial, die brauchen noch gar nicht an Programmatic Advertising denken. Also das sind so die Schritte, die man machen kann.
Ja, das ist also auch ein Stück weit Frage der Maturität auf der Gegenseite.
Klar. Schon.
Und das ist ja auch gut so. Wie würde denn dein Ausblick in die Zukunft aussehen? Also wenn du jetzt sagst, also am Anfang hast du ja schon mal betont, das hältst du für ein schwer zukunftsträchtiges Thema. Glaubst du denn, dass sich diese Thematik noch stärker automatisieren lässt oder dass da, dass irgendwann, ich sag mal, 80% aller Unternehmen solche Systeme nutzen werden oder nutzen können überhaupt? Ja, oder wie sieht dein Ausblick so aus?
Na, hundertprozentig. Also da ist für mich überhaupt kein Zweifel dran. Alle Systeme sind darauf schon ausgelegt. Viele sehen ja gar nicht, dass Google AdWords schon vieles von dem unter der Haube mit hat, nur es wird halt nichts groß draufgeschrieben. Google Analytics ist immer schon ATB gewesen und es hat auch einen super Stack an First-Party-Daten und es wird halt so nicht genannt. Ich glaube, es führt selbst bei einfachen Kampagnen kein Weg mehr dran vorbei. Also es wäre unklug, es nicht zu nutzen. Wie tief ich es nutze, das ist dann die zweite Frage. Und hier wird sich immer die Spreu vom Weizen trennen. Und das ist das Schöne, hier gewinnen online nicht die Großen, sondern hier gewinnen die Intelligenten und Schnellen. Das heißt, wir haben auch kleinere und mittlere Kunden und das liebe ich total. Die sind agil, ja? Die haben eine Idee, die können die umsetzen und die stinken damit gegen große Budgets von Mitbewerbern an, weil sie flexibel sind, weil sie die Potenziale nutzen. Also das ist das eine. Das zweite ist als Zukunftsthema definitiv, und das ist leider die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist Machine Learning. Auf zwei Ebenen. Das eine ist, viele der Tools haben das schon implizit drinnen. Also zum Beispiel, wir verwenden sehr stark auch den Double-Click-Stack. Der hat Bidding-Algorithmen, die auf die Daten schauen und daraus erkennen, wofür sie wie viel bieten. Mhm. Die sind schon verdammt gut, brauchen ein bestimmtes Volumen an Messpunkten, aber dann zieht das richtig gut. Das zweite ist, wo können wir denn selbst mit Machine Learning Konzepte entwickeln, die darüber hinaus noch für Kunden arbeiten. Und da haben wir zum Beispiel jetzt ein Projekt für einen Kunden, die Analytics-Daten, Rohdaten verwendet und die dann an TensorFlow, das ist eine Open-Source-Engine zur Modellierung, damit entwickeln, wie Recommendations ausschauen können, dass die Wertschöpfung für unseren Kunden größer wird. Mhm. Und auch da werden wir in Zukunft viel mehr Möglichkeiten haben und so ein kleines Learning, und da steht auf meiner To-Do-List noch ein Blogartikel dazu, der Change-Management-Aspekt von der Einführung von Machine Learning. Wir haben festgestellt, wenn wir mit Kunden darüber reden, die sehr gut schon optimieren, das sind sehr gescheite Kunden, für die war es schwierig, loszulassen und den Algorithmus werkeln zu lassen, weil die selbst ihre Hebel sehr gut kannten. Und die wollten diese Hebel dem Algorithmus mitgeben. Und das Schwierigste für uns war zu sagen, deine Hebel sind dein Bild auf die Welt. Du hast die Chance, dem Algorithmus jetzt ein neues Bild auf die Welt zu entwickeln, und die Chance vom Algorithmus ist, dass er einfach viel mehr Gigahertz hat und viel mehr Gigabyte an Memory und damit vielleicht Korrelationen erkennen kann, die uns selbst als Menschen noch nicht aufgefallen sind. Und das zuzulassen, das ist das, was der Vertrauensschritt ist, den du vorher angesprochen hast, das muss man überwinden. Und man lässt ja den Algorithmus dann ja eh nicht blind laufen, sondern man kontrolliert den ja. Insofern ist es ja safe. Aber auch in der Konzeptionsphase sind das die neuen Herausforderungen. Und ich denke, das Dritte, was ich denke, ist, große Herausforderung ist auch die Kreation von Kampagnen, dass die auch lernt, mehr mit den Daten zu arbeiten und ich möchte sagen, zu spielen. Bisher die Kreativen haben so ein bisschen Angst, wenn die Datentypen kommen und sagen, oh, das muss ja hübsch bleiben, also hübsch sagen sie ja nicht. Ja. Und ich sage ihnen, es soll wirklich wunderschön werden, aber es muss auch personalisiert werden und den Nutzen für den User hervorkehren. Und damit tun wir gleichzeitig etwas gegen die Banner-Blindness, Banner-Ermüdung. Ja. Warum stören uns die Banner? Weil sie einfach mit der Gießkanne oder mit Vorschlaghammer derzeit auf uns eingeregnet werden.
Genau, da ist das große Thema Relevanz ja wieder, Relevanz von Ads ja sowieso. Ja. Und absolut. Ja. Also wenn ich so täglich durchs Internet schaue, in der Regel habe ich zum Beispiel keinen Adblocker aktiviert. Und also bei mir ist es echt so, ich sehe nicht wirklich viel von den Bannern, weil ich fühle mich nicht angesprochen durch die meisten. Also mittlerweile wird das besser. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Gerade wenn man auch bei Google Ads dann irgendwo mal sieht, ne, also von Google für mich, ne, wo ich dann auch das Gefühl habe, so, ach guck mal, die machen tatsächlich etwas, was mich jetzt wirklich interessiert. Ne, also ob das jetzt Remarketing ist oder ob das dann eben auf anderen Basismodellen funktioniert. Aber es spricht mich auf jeden Fall stärker an, da überlegt man schon mal eher, ob man klickt. Das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt von der Banner-Blindness weg, finde ich.
Ja, das Schönste, was man machen kann, ist wirklich digitales Storytelling. Und das geht heute. dass ich dir nicht fünfmal die gleiche Botschaft schicke. Weil wenn du dreimal nicht auf die Botschaft geklickt hast, vielleicht interessiert sie dich einfach nicht. Und dann kann ich mir überlegen, probiere ich es ein fünftes, sechstes Mal, aber mit einer anderen Botschaft. Oder schreibe ich dich ab und sage, na, du bist scheinbar nicht meine Zielgruppe und dann lasse ich dich bitte in Ruhe.
Also bis hierhin ja wirklich schon, ich finde, sehr, sehr schöne Insights, weil ich glaube, dass man das Thema somit auch vielen mal näher bringen konnte und auch so vielleicht ein bisschen einfach die Angst nehmen kann, trotz Komplexität, sich an so ein Thema mal heranzuwagen oder sich einfach schlichtweg damit beschäftigen zu müssen, weil es irgendwann auch zwangsläufig kommen wird. Wenn du jetzt drei Tipps mal raushauen sollst für die Leute, die sich mit Programmatic, mit Realtime und mit Webanalyse / Digital Analytics auseinandersetzen, was wären so deine drei Tipps?
Beantworte ich dir gerne. Darf ich zwei Themen noch aufgreifen? Eins, das du vorher noch angeteasert hattest, das wir noch nicht aufgenommen haben, und das zweite zur Ergänzung. Das erste war, du hast auch von On-Site-Personalisierung gesprochen.
Ja, richtig.
Genau. Und hier ist das Geniale heute, dass wir wiederum den Pool an Analytics-Daten verwenden können, um On-Site-Personalisierung zu machen. Und das, wir kennen das aus Testing, und der nächste logische Schritt von Testing ist weiterhin in die Personalisierung. Und auch hier, je enger das verwoben ist, meine Analytics-Daten mit den Testing-Daten, dass ich hier nicht getrennte Silos habe, desto besser werde ich hier. Und auch hier, derzeit werden sehr stark noch sehr einfache, lineare Personalisierungsalgorithmen verwendet, aber auch hier kommt dann Machine Learning in Zukunft zum Tragen, das aufgrund von vielen Visits, von vielen Hits dann entscheidet, was ist denn die nächstbeste Botschaft für das individuelle, für den individuellen User. Das war nur so zum Abrunden. Ja, das heißt, und das ist, ich habe eine Folie, mit der frustriere ich die Leute gerne, unter Anführungszeichen. Ich sage, wir haben heute schon vier Hebel in der Kampagne zur Personalisierung. Der erste Hebel ist, wen targete ich überhaupt? Wenn ich dann targete, ist, welche Kampagne spiele ich dem User dann aus? Wenn ich die dann ausgewählt habe, wie sieht dann der individuelle Banner für den User aus? Und wenn er dann auf die Landingpage kommt, wie personalisiere ich die dann noch? Und das ist eine ziemlich große Klaviatur, auf der wir heute schon spielen können. Ja.
Definitiv.
Dann ganz kurz noch, bevor ich dir die drei Tipps gebe, ist, ich muss leider wieder auf die Programmatik verweisen. Für die Einsteiger, der erste Tag ist einfach, ich will mich informieren von 0 auf 100, das interessiert mich, was der Stettke da erzählt. Also um wirklich einzusteigen, da kann man unbedarft hinkommen und am Abend ist man zugedröhnt und hoffentlich fasziniert, was die neuen Möglichkeiten sind. Und am dritten Tag, das freut mich besonders, machen wir ein Tool-Training Analytics für Programmatic Manager. Also wirklich nicht Basis Google Analytics, das sollte man da wirklich schon können, sondern sagen, wenn ich Programmatic Manager bin, wie profitiere ich tatsächlich von den wertvollen Daten, die ich in Google Analytics habe? Da geht es nicht nur um Segmentierung, sondern auch um Targeting, um Attribution Modeling, On-Site-Personalisierung und so fort. Und das freut mich besonders, weil das sind wir die Ersten, die das zusammengestellt haben, und das zeigt auch so, denke ich, wo der Need hingeht in Zukunft. Also nicht mehr Basisreports, wie viele Visits hatte ich gestern und vorgestern, sondern wie werde ich actionable? Wie kann ich tatsächlich mehr rausholen?
Ja, finde ich stark. Also ich glaube, dass solche Themen immer und immer mehr adressiert werden müssen. Man muss auch immer mehr Fortbildung dazu anbieten, einfach um auch Unternehmen an die Hand zu nehmen. Deswegen fragte ich auch vorhin, wie schult ihr diese Leute, ne? Wenn die auf euch zukommen. Und ich halte es für extrem wichtig, dass man auch den Mut hat als Unternehmen zu sagen, ich lasse jetzt ausbilden. Ich gebe diese Leute in Seminare, weil das können die sich nicht mehr selber beibringen. Und oder andersrum, dazu gibt es einfach nicht genug freies Material im Internet, um sich dazu zu informieren, weil das so speziell ist, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Und finde ich also insofern hervorragend, wenn ihr da euch da schon mal hervortut und den Leuten was bietet. Ne? Also ich bin mir sicher, das werden nicht nur 5 Leute buchen. Also das dürfte einiges Interesse wecken.
Ja, haben auch schon mehr als 5 Leute gebucht. Lustig, du legst mir die Rutsche zu meinem ersten Tipp, weil du sagst, es gibt nicht genug Material im Internet, um das zu lernen. Mein erster Tipp wäre, glaub nicht alles, was im Internet steht. Du findest etliche Analytics-Fachartikel in Blogs von Hobby-Bloggern und SEA-Spezialisten und so weiter, die halt auch einmal eine Entdeckung Analytics gemacht haben und das Bloggen. Und da entdecken wir oft, es ist ein Unterschied, ob du seit 5 Jahren große Analytics-Implementierungen machst und echt weißt, wie das System unter der Haube funktioniert, oder ob jetzt so ein ein kleiner Blogger mal draufgekommen ist, wie er jetzt das Opt-out einbaut oder so. Und da steht auch manches Falsche drin. Aber Hausverstand hilft ja meistens. Das ist immer das Gute bei der ganzen Geschichte. Mhm. Aber wie gesagt, dann doch einmal die Doku vielleicht selbst nachzulesen. Das hilft sehr. Ja. Die meisten Systeme haben sehr gute Dokus. Manche ein bisschen komplexer geschrieben, manche sehr einfach. Also das wäre der erste Tipp. Dann der zweite Tipp wäre so, Demut zu haben vor den Daten. Und zwar, dass man darauf achtet, dass nur sauber aufgesetzte Systeme auch eine gute Entscheidungsgrundlage bieten. Alles andere ist in Wahrheit fatal. Also man weiß das ja, Google Analytics, die Free-Version, fängt ja irgendwann einmal an zu samplen und je mehr ich segmentiere, desto mehr Samples sehe. Und wenn dann da oben einmal dieser, und jetzt warnt ja sehr ausdrücklich davor, sagt, Achtung, dieser Report basiert jetzt auf 20% deiner Daten. Dann bitte schließt den Report und vertraut nicht, was da unten steht. Also wir haben da auch schon nachgewiesen, wie falsch dann die Hochrechnung sein kann. Nicht bösartig, das ist halt Statistik, so funktioniert das. Und das sagen auch große Kundenanteile zu mir, ja, aber zahlen will ich dann auch nichts dafür. Sag ich, ja, dann brauchst du aber keine Entscheidungen treffen aufgrund der Zahlen, weil die sind dann wertlos. Und im Gegenteil, du kannst in die falsche Richtung entscheiden.
Da gebe ich dir recht, ja.
Das Dritte ist, um das Ganze wieder an einen positiven Touch zu geben, habt Spaß. Also wirklich keine Angst haben, habt Freude daran. Also, und das ist kein Widerspruch für mich zu Demut. Also ich finde, Demut und Freude passen zusammen. Indem ich entdecken will, was gibt es denn für Insights? Gibt es da irgendwo was drinnen, wo ich neu draufkommen dran kann? Schauen, was analysieren denn die anderen? Weil da gibt es ja wirklich auch gute Blogartikel. Und dann kommt man drauf, die kochen ja mit dem gleichen Wasser. Aber die Frage, die sich der gestellt hat, die habe ich mir noch nicht gestellt. Und so lernt man doch täglich dazu. Wir lernen ja auch täglich dazu, indem wir uns umschauen. Ich lerne ja auch von Kunden extrem viel. Was die mir für Fragen stellen, sind super gescheit, was der für Fragen stellt. Na klar, er ist Experte für sein Business. Ich bin ja quasi nur der Zahlenfuzzi. Und Demut und Spaß, ich glaube, das sind so die wichtigsten Empfehlungen. Das heißt also Professionalität und Freude.
Ja. Ja. Das finde ich, das ist ein toller Tipp. Also vor allen Dingen, also alle drei sind super. Aber ich finde, Demut ist extrem wichtig. Du hast absolut recht. Und dieses habt Spaß würde ich vielleicht sogar noch ergänzen mit seid neugierig. Ja. Also dieses kriecht in diese Daten rein. Ja? Schaut euch das Ganze erstmal breit an, was euch da zur Verfügung steht. Und wenn euch da irgendwas interessant oder lustig vorkommt in diesen Daten, dann geht einfach in die Tiefe und grabt so lange, bis ihr Erkenntnisse gefunden habt.
Du weißt schon, dass du uns jetzt sehr geekig dahinstellst, gell? Das ist jetzt die Definition eines Geeks. Aber es macht Leuten wie uns tatsächlich Freude. Aber das dann auch noch ins Business zu kommunizieren, dann einem Manager das zu erzählen, so dass der versteht und dass der dann auch Lust kriegt und sagt, hey, das ist ja eigentlich gar nicht so blöd, was die Typen da sagen. Ja. Und wie kann ich das übersetzen für meine Business Goals? Da entstehen wirklich coole Sachen und das macht dann auch Freude. Ja, am Ende des Tages müssen wir irgendwie morgen besser sein als heute. Darum geht's.
Ja, absolut. Und stell dir vor, wir wären langweilig. Ja, also, stell dir das mal vor auf Kundenseite. Wobei, dann haben jetzt, die gar keinen Bock darauf.
Jetzt ist es zwar gerade so eine gute Stimmung, aber ich meine, du kennst das ja sicher auch. Manchmal sind wir echt die Hiobsbotschaft überbringen und sagen, Leute, das, was da passiert, das geht echt auf keine Kuhhaut. Ist das wirklich so, wie ihr dastehen wollt? Ja. Auf der anderen Seite, da müssen wir dann auch dazu stehen und sagen, ist nicht angenehm, was ich euch jetzt sage, aber die Wahrheit hilft halt euch, hier wirklich weiter den Hebel rumzureißen. Und da dazu zu stehen, wie gesagt, aber die freudvollen Momente sind weit in der Überzahl.
Ja, das denke ich auch, ja. Und man ist nicht immer nur der Bad Guy. Das hat Anissa Wumrifack übrigens auch schön gesagt in ihren drei Tipps. Ich glaube, es hieß, you can't be the nice guy and be a good analyst. Und
ja, das habe ich auch gehört. ich glaube, wenn man gut Englisch kann, ich glaube, nice guy ist es eben nicht. Das stimmt absolut. Ja. Das widerspricht sich aber nicht mit Freude und Spaß.
Nein, überhaupt nicht.
Aber der nette Typ kann man definitiv nicht sein. Ja.
Man kann es nett vermitteln.
Ja, genau.
Ja, wunderbar. Sigi, ich habe Riesenspaß gehabt, mit dir darüber zu sprechen. Ich hoffe, dass es allen Hörern genauso ging, die sich mal zu diesem Thema mal ein bisschen intensiver auseinander oder mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie eure Programmaticon dieses Jahr ankommt bei allen, auch mit den Trainings, die dann noch dranhängen und so weiter. Und ich wünsche dir auf jeden Fall auf dem Weg weiter alles Gute und dass ihr da weiter so durchstartet, dass ihr das Thema vorantreibt, weil ich finde, es ist ein aufklärungswürdiges Thema und es gibt zu wenig Wissen in dieser Welt und dafür seid ihr ja auch da.
Es klingt natürlich in so einem Podcast sehr, sehr hochtrabend manches. Es ist einfach, den ersten Schritt zu setzen, das Wichtige. Also man soll jetzt bitte keine Scheu haben, wenn es viele Fremdwörter jetzt waren. Wir brechen das dann schon auf die Realitäten der Kunden runter. Ja. Und das machen andere auch. Ja, gibt es ja viele in dem Bereich.
Ja, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, wenn du möchtest, darfst du gerne nochmal das Wort ergreifen. Ich würde mich jetzt schon mal verabschieden und allen einen schönen Tag wünschen. Und ja, lernt viel dabei. Schreibt euch auf, was ihr gelernt habt und dann macht was draus. Sigi, dein Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, Mike. Ich habe mich ja, wie gesagt, durch die vorigen Podcasts schon ein bisschen vorbereitet und richtig Lust gekriegt durch deine Interviewführung und hoffe, dass es so spannend weitergeht, dass hier Inspirationen kommen, dass Leserschaft, die Hörerschaft steigt. Wir werden es auch entsprechend natürlich promoten. Vielen Dank und wir sehen uns sicher bald.
Das denke ich auch. Mach's gut. Bis dahin.